herzlich willkommen zu die tapferen Schneiderlein. Ja, wir melden uns hier wieder, Jürgen und Volker und ich, aus Büsum. Vielleicht das letzte Mal aus Büsum, der große Umzug von Jürgen steht an. Jürgen?
Jawohl.
Okay, und mal sehen, ob wir dann das nächste Mal schon aus Hamburg denn den Podcast hier aufnehmen können.
Das denke ich.
Ja, hoffen wir mal. Ja, die zwei Blonden sitzen mir hier gegenüber. Auch Volker ist da.
Hochblond.
Hochblond, genau.
Und bisschen durchwölkt.
Ja, na klar, das ist ja, der Winter kommt, da muss man noch ein bisschen angrauen.
Ja, naja.
Und für die, die uns heute zum ersten Mal hören, wir sind die drei tapferen Schneider. Das heißt, wir sind alle drei Schneider, jeder so auf seine Art und Weise. Der Jürgen, der wirklich als der große singende Couturier aus Hamburg über Jahrzehnte ja Erfolge gefeiert hat und bekannt ist, in der Hamburger feinen Gesellschaft besonders. Und Volker, der sein Schneideratelier in Hamburg-Winterhude in der Gellertstraße hat und dort auch neben Kleidern und Kostümen auch Herrenanzüge und Sakkos den Leuten auf den Mars schneidet, auf Mars schneidert. Und ich bin auch dabei, ich bin Pappmaßschneider gelernt, bin mittlerweile aber Immobilienfachwirt, aber ich bin bei diesem Thema hängen geblieben bei der Schneiderei und wir treffen uns hier regelmäßig und reden über Menschen, Mode, über interessante Dinge, aber auch über Fachliches und die Leute, wir hören das auch immer wieder, die interessiert das, die finden das spannend, was wir so zu erzählen haben und wir haben auch selber sehr, sehr viel Spaß dabei. Und nun sehen wir das jetzt hier langsam in Büsum auch schon die Kühe irgendwie ins Winterlager geschickt werden oder weiß ich nicht, warum die nicht mehr auf der Weide waren, als wir heute...
Die Ernte beginnt.
Aha, die Ernte beginnt schon jetzt, ja. Wir haben auf jeden Fall die Kühe, die immer sonst auf dem Hügel stehen, die waren weg. Wir haben uns kaputt gelacht, die gucken uns immer an, wenn wir nach Büsum fuhren, Volker und ich.
Wenn wir vom Hügel sprechen, sprechen wir von 3,50 Meter Erdwölbung, nicht?
Also ja. Erhebung.
Erhebung.
Leicht. Angeschüttet.
Aber die sind schon ein Leben lang da. Es sind sicher nicht die gleichen Kühe, aber es sind Kühe. Ihr habt euch nicht verguckt.
Ich weiß gar nicht, wie alt wird eine Milchkuh?
Keine Ahnung.
So, bis sie keine Milch mehr gibt, eigentlich ein paar Jahre, wird die wohl auf dem Buckel haben oder nicht?
Ja, das glaube ich auch. Ne?
Ja, da sind wir auf jeden Fall keine Fachleute für Milchvieh. Wer uns was schreiben will, Fragen oder Kritik oder Vorschläge, gerne an die tapferin@gmx.de, die tapferin@gmx.de und auf Instagram findet man uns unter die tapferen Schneider. In der Folge 6 haben wir so eine Rubrik gestartet, oder ich wollte die eigentlich starten, die sollte heißen 3x3, irgendwie hat sich das nicht so richtig durchgesetzt, irgendwie haben wir dann gedacht, oder wäre es besser gewesen 1x3, und da ist auch unser berühmter Telefonanruf mitten im Podcast und deswegen, ja, müssen wir mal wieder rausgehen. So, jetzt sind wir wieder da. Das Telefongespräch ist beendet. Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren dabei, dass wir darüber gesprochen haben, 3x3. Die Rubrik funktionierte irgendwie nicht so richtig. Und
das war 3x3. Doch, das waren, haben wir nicht gesagt, 3.
Ja, ich glaube, wir haben nur 2x3 geschafft.
Urlaubsziele, das, irgend sowas war das, nicht?
Mal gucken, ob die uns diese Rubrik dann nochmal liegt oder ob wir da nochmal Lust zu haben. Nur falls sich jemand wundert, angekündigt, gestartet, aber nicht weitergeführt. Mhm. Werden wir mal sehen. Mhm. In der 7. Folge hatten wir auch das große Jeans-Thema. Volker hatte da schon von der Jeans für Jürgen gesprochen. Hast du da schon Peilung genommen?
Ich wollte erstmal Maß nehmen, ganz heimlich.
Ah, okay.
Na gut, erfahre ich das auch mal.
Ja.
Und wir haben darüber gesprochen, dass wir nochmal auf die Modenschauen von Jürgen zurückkommen wollen. Du hast ja viele Modegalas und Modenschauen gemacht. Mhm. Du hattest ja Models, ich habe das genannt, Models, Make-up, Missgeschicke. Wie geht denn das eigentlich, wenn man so eine Modenschau auf die Beine stellen will? Was braucht es da für einen Vorlauf? Wie geht das eigentlich los?
Ja, das ist schon ein ungeheurer Vorlauf, nicht? Denn wir hatten ja immer 10 bis 12 Models und dementsprechend hat ja jedes Model auch seine 8 Modelle so etwa, nicht? Und Das war aber schon ein ungeheurer Arbeitsaufwand. Nicht? Den schafft man nicht in einem Monat, da muss man schon 3-4 Monate vorher anfangen, um das so hinzukriegen. Und man muss ein Programm wissen und im Kopf haben, was will ich zeigen oder was will ich Neues bringen und was kann man Neues machen, vor allen Dingen, weil in der Mode war alles schon einmal da. Nicht? Also das wiederholt sich nur nicht? In Abwandlung, so würde ich es bezeichnen. Ne?
Und du sprachst von den Models. Hast du immer feste Models gehabt, immer die gleichen oder wie?
2 bis 3, nicht? Aber Maxi, das berühmte Hamburger Model, die älteste unter ihren Kollegen, aber auch die verrückteste und temperamentvollste. Nicht? Da flogen die Fetzen nur so, wenn sie über den Laufsteg rauschte.
Die hatte viel Energie auf dem Laufsteg.
Auch viel, dann kam Evelyn noch und vor allen Dingen auch Marie, also mein letztes großes Starmodell, eine, die große Karriere gemacht hat. Als ich sie kennenlernte, hatte ich erst Fotos gesehen, da war sie mir zu dünn, ich wollte sie gar nicht haben. Und eines Abends klingelte es an der Tür, an der Ateliertür, und ich war noch alleine im Atelier und ging zur Tür und dachte, wow, das war sie. Da stand sie vor der Tür und kam, sah und siechte. Und hat ja dann auch einen großen Siegeszug angenommen, denn keine Zeitung, kein Fernsehsender ist eigentlich daran vorbeigegangen. Und Marie ist heute ja noch national tätig und auch international. Also denn sie ist immer noch gefragt und immer noch bildschön und immer noch charmant und immer schön braun von Geburt her.
Was war dir denn wichtig bei der Auswahl eines Models?
Ihre Ausstrahlung. Ich wollte kein totes Model haben, eins, das dich lächelt oder so. Meine Models kriegten immer mit auf den Weg gegeben, lächeln. Zeigt eure Zähne, die meisten haben viel Geld gekostet, könnt ihr sie auch zeigen. Also.
Die Zähne. Ja, die
Zähne. Ja. Und wenn so tote, inhaltslose Gesichter über den Laufsteg gehen, wie ein Lagerfeld, das er zelebriert hat mit den 14-Jährigen, wollte ich nie oben sehen. Nicht? Es sollten lebendige Frauen sein für mich. Nicht? Denn ich wollte auch nie so ganz junge haben, keine 14- und 16-Jährigen. Das ist für mich kein Model gewesen, aber... Denn wir haben die Mode ja für die Frau gemacht und bei mir fängt die Frau so ab 18, wollen wir mal vorsichtig sein, an, nicht? Also nicht mit 16 und 14, nicht? Also unter 18 habe ich nie eine genommen. Also. Mhm.
Und hattest du ein kleines Team, mit dem du das diese Modenschauen angefangen hast zu planen?
Was meinst du jetzt mit Team?
Team, ja, hast du das alles ganz allein gemacht?
Nein, die Entwürfe, ja, die kamen alle von mir selber, ja. Aber gearbeitet haben wir natürlich mit 4 bis 6 Leuten daran, nicht? Sonst ist es ja gar nicht zu schaffen. Nicht?
Ja, ich meine, es gehört ja auch viel dazu, erstmal ein Veranstaltungsort zu finden.
Ja, da hatte ich eigentlich nie Schwierigkeiten. Ich habe ja fast 10 Jahre im Élysée Hotel große Schauen gemacht, immer Gala-Dinner mit einem großen Essen und mit vielen Künstlern, die ich ja als Kundin hatte. Das war dann nicht so schwierig und waren immer so 340 Leute, gingen im Spiegel da rein. Nachher in dem neu eröffneten Meridian an der Alster, das war eigentlich das Schönste, denn die haben mir jeden Teppich ausgerollt und es war eigentlich immer wunderschön, aufregend. Und dann war es auch immer sehr profimäßig. Ted Leno hat also mit seiner Crew die ersten Jahre gemacht und nachher hatte ich Fashion Time. Ich glaube, die kamen aus Dänemark und die waren also auch wunderbar und das ging ohne jede Schwierigkeit.
Für die Beleuchtung und all solche Geschichten.
Beleuchtung und Musik war das ja alles. Das Stück war so 22 bis 25 Meter, einmal durchs ganze Hotel durch den Saal. Bis durchs Restaurant, bis zum Fenster. Wir waren meistens auch immer voll bis ja auf den letzten Platz.
Ne? Und sowas bucht man komplett durch.
Ja, es hieß ja auch Gala-Dinner, Modenschau. Und es gab dann erst ein traumhaftes Essen, es scheint Champagner vorweg und dann das Essen. Und auch die Kellner und Kellnerinnen gingen dann mit dem Essen über den Steg. Das war immer der besondere Punkt. Ja. Weil eigentlich unsere Garderobe war die Personalküche. Denn dafür war natürlich kein Platz vorgesehen. Das hatten wir aber im Hotel Meridian immer fantastisch gemacht. Danach oder dazwischen, das weiß ich gar nicht mehr, war ich auch im Reichshof, ne, habe ich geliebt mit dem alten Art Deco-Saal und mit einer großen Treppe. Also das war wie auf einem Schiff, das war mir ein herrlicher Schauen. Also eben weil es Old-Fashioned-Atmosphäre, aber richtig, wir waren eben von heute und das fand ich besonders hübsch. Nicht? Und das Hotel ist ja auch völlig renoviert worden, bis auf den Saal, den haben sie also in dem alten Stil und erhalten und renoviert. Und das finde ich ganz toll, denn das ist eigentlich so der einzige in Hamburg, der ist noch so hat. Fürs Fernsehen habe ich mal im alten Finanzsaal auch also traumhaft schön gemacht. Also, da kamen die Models mit dem Paternoster vorgefahren, sag ich mal so. Mhm. War sehr hübsch und sehr originell. Dagmar Berghoff hat die Ansage gemacht oder die Konferenz, nennt man das ja heute nicht. Und Ja, das war so das, der äußere Rahmen erstmal. Und dann beginnt die Arbeit natürlich bis zur letzten Minute. Ne? Wird hier gestichelt und getan. Und eine Botschaft am Meridian haben wir sogar die Mädchen noch auf den Steg gesetzt und die haben weitergearbeitet im Vorprogramm, also bis der letzte Stich getan
war. Gut vorstellen, wenn das kein Reißverschluss da war, hat man das Kleid mit Sicherheitsnadeln hinten zugemacht oder sowas.
Na, da hatten wir andere Tricks. Ne? Naja, Sicherheitsnadeln wäre zu primitiv gewesen. Ne?
Wie falsch? Ja, ich gucke nur, ob das Mikrofon richtig steht. Mhm. Denn das ist spannend. Du hast eben gesagt, Garderobe, habe ich das richtig verstanden, war in der Personalküche teilweise untergebracht.
Ja, aber es war ganz toll gemacht. Die war völlig ausgeräumt und wir hatten ja unsere großen Ständer und Schminktische natürlich, denn wir hatten ja immer maskenbildende Friseure dabei, nicht? Denn das macht ja kaum jemand selber. Und wir haben ja auch unsere Vorstellung, wie die Mädchen aussehen, ob mal mit Knoten also oder hochgesteckt oder ja, eben die aktuellen Frisuren. Nicht? Und vor allen Dingen Schmuck war ja unsere Spezialität, wir hatten ja Chopin da mit Millionen Schmuck, also 1,8 Millionen, das war keine Kleinigkeit. Nicht?
Ja, das hattest du erzählt, der Sharon Stone Schmuck, ja, nicht? Mit Bodyguards.
Basic,
und
Basic Instinct.
Ja, ja. Aber wie ging das dazu? Das muss doch ein Trubel gewesen sein, so hinter den Kulissen.
Ja, wir hatten ja auch 6 Sicherheitspolizisten, denn so einen Schmuck, den kannst du ja nicht unbeaufsichtigt lassen, denn es sind ja viele Menschen in Bewegung und da, ja, also bei Chopin hatten wir, also durch Chopin hatten wir dann 6 Sicherheitspolizisten da, nicht? Und es ist auch alles gut gegangen, war ein sensationeller Erfolg, denn es fing an mit 730.000. Ein Perlenhalsband für den Hals hat Marie getragen, seinem traumhaft schönen Kleid natürlich. Manchmal haben wir das auch extra zum Schmuck gemacht, also waren schon aufregende Sachen.
Also das heißt, da war das Schmuckstück erst da und dazu wurde das, ja, Kleid gemacht.
Ja, ich wusste ja nur schon, welche Models. Wir hatten ja auch immer Lou aus New York, das ist die Assistentin von David Letterman bei der Night Show. Und mit großen Kugeln und Augen, ein Traummodell, also die in einem Brautkleid, man mir auf Rollschuhen auf die Bühne rollte. Nicht? Also es war herrlich verrückt, aber ganz, ganz lieb. Und
sie war die Assistentin von David Letterman?
Ja, ja, ja.
Auch vor der Kamera oder hat sie ihm zugearbeitet hinter der Kamera?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Schau gesehen. Ich weiß es nur, also aus Erzählungen. Also.
Ja, aber weil das ist ja eine große, große Institution.
Ja,
David Letterman in den USA, in New York. Also auch nochmal viele Grüße an unsere Hörer in den USA.
Ja, sie ist immer gerne gekommen, weil ihr die wohl sehr viel Spaß gemacht haben. Denn es war immer ein bisschen unkonventionell bei uns.
Ja, ja.
Und deswegen auch das Model, aber ich habe sie sehr geliebt, also eigentlich alle Models, denn ich hatte immer ein gutes Verhältnis, weil das schafft schon die Vorbedingung für eine gute Schau, dass man nicht rumzickt mit den Mädchen und so, nicht? Und das,
ja,
das sind ja auch, ist ja ein anstrengender Beruf auf den hohen Absätzen und die müssen ja tüchtig was durchhalten.
Da ist ja hinter der Bühne vor so einer Modenschau, also da, wo sich die Models umziehen und schminken.
Ja, erst die Maskenbildner und dann die Friseure, nicht? Und meistens zwischendurch dann ja auch noch immer, also es ist schon eine aufregende Sache, nicht? Das soll ja auch perfekt aussehen. Und es hat auch immer geklappt.
Bist du denn da aufgeregt gewesen und angespannt oder eher fröhlich locker?
Angespannt eigentlich innerlich immer, aber es hat äußerlich keiner gesehen, denn ich bin ja der Hauptmotor, der funktionieren muss, da ich auch die Konferenz selber mache und auch zwischendurch gesungen habe, viele Lieder und viele Live-Musiker gehabt habe, Live-Künstler vor allen Dingen, alle meine großen Noms, Evelyn Künige über mehrere Male, da Ilse Werner, Hilde Knef, also ganz besonders.
Waren alle Gäste bei deinen Schauen?
Nein, es sind auch aufgetreten.
Auch auf der Bühne auch?
Ja, ja, also natürlich alle in Gewändern vom Maestro, nicht? Und das war mein gefundenes Fotoobjekt für die Fotografen natürlich, denn wir hatten eigentlich alle Hamburger Zeitungen immer da im Fernsehen. Also es war mir schon viel Aufregung verbunden, weil die wollten natürlich auch die besten Plätze haben. Dann war auch vom Publikum her, es gab natürlich auch viele Leute, die sich nicht zusammengesetzt haben, sehen wollten. Und da muss man also schon ein großes Gefühl für haben. Ne?
Und
soll ja harmonisch sein, der ganze Abend. Ne?
Hast du Lampenfieber? Bist du ein Mensch mit starkem Lampenfieber?
Am Anfang, also vorher, ja. Also vorher denke ich immer, das stehe ich nicht durch. Aber das ist dann so, wenn das Pferd laufen muss, in dem Moment, wo die Verfahren oder die Anfangsmusik beginnt, musst du da sein, nicht? Und Aber ja. Das ist dann eigentlich immer ganz lustig. Dann kommt natürlich auch, gibt es auch Versprecher und so. Aber das ist ja gerade das Vergnügte daran.
Das gibt es ja bei uns hier gar nicht. Also hier in unserem Podcast verspricht sich kein Mensch. Also ja, wir sind das ja hier.
Das liegt daran, dass, weil wir alles ablesen.
Ja, genau. Wir haben hier große Tafeln.
Nein. Ich habe nie abgelesen und das war eigentlich ein Fehler von mir, weil von allen Mitwirkenden, ob es die Blumenleute waren oder Schuhleute waren. Hüte hatten wir ja immer, Gisela Freitag, die Hutkönigin von Hamburg.
Gibt es die eigentlich noch?
Die gibt es doch, aber sie gibt jetzt auf. Nee, aber das sagt sie jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen weg ist, denn sie ist eine Institution in Hamburg seit vielen, vielen Jahren und hat auch die wunderschönsten Hüte gemacht, die man sich vorstellen kann.
Ist sie noch im Winterhuder Markt oben?
Winterhuder Markt, ja. Mhm. Also als ich unlängst noch in Hamburg war, bin ich vorbeigefahren, da waren die Hüte noch drin, also sie sind noch da. Sie hat mir aber jedes Jahr gesagt, in diesem Jahr höre ich auf, also ich weiß es nicht.
Und du hast es ihr auch gesagt von dir wahrscheinlich, ne?
Nein, ich glaube, das hat sie gar nicht erfahren, dass ich von Hamburg nach in die Nordsee gezogen bin.
Oh.
Aber jetzt gehe ich ja auch wieder zurück, weil ich glaube, der Winter ist mir hier doch zu lang und zu einsam. Und irgendwo ist Hamburg meine Welt und mein Leben und gibt noch viele Freunde und auch.
Ja, man.
Vor allen Dingen, ich kann auch wieder ins Theater gehen und so. Hier ist ja im Winter nichts, gar nichts, nicht? Aber landschaftlich wunderschön, denn ich bin ja 40 Jahre hier ferienmäßig vertreten gewesen und. Aber nun gehe ich doch wieder zurück nach meinem geliebten Hamburg.
Ja, und erzählst uns aber vorher noch ein bisschen was über deine Bühnenarbeit, über deine Modenschauen. Wir haben eben darüber gesprochen. Lampenfieber hast du also professionell versucht wegzuarbeiten.
Ja, Gott, wir hatten zum Beispiel die Kaufmann aus Phantom der Oper als Model da. Das ist natürlich auch, die sind es ja auch nicht gewöhnt, Model zu spielen, nicht? Mhm. Und auch Hilde Knef, denn damals sehr dünn und wunderschön ausgesehen hat.
Nicht? Wann war das ungefähr, vom Jahrzehnt her? So in
das
den
war noch in den 90er Jahren.
In den 90ern.
Im Elysee, ne? Nicht? Also, aber es hat viel Spaß mit ihr gemacht. Sie war auch auf dem Laufsteg eine herrliche Person. Also, und ja.
Und wenn man jetzt mit solchen großen Weltstars auch zusammen dann auf der Bühne ist, man kannte es die ja auch privat, aber dann erlebt man sie doch auch nochmal anders als vielleicht in deinem Atelier in der privaten Atmosphäre.
Ganz, ganz anders eigentlich nicht, denn Ilse Werner zum Beispiel, die ja mit den Jahren immer etwas üppiger wurde, sie selbst, ich habe immer dann gesagt, wir machen nur noch Hauszelte, weil Ilse hat furchtbar gerne Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und hinterher 7 Himbeergeister, dann sind sie auch bekommen. Nicht? Und, aber das haut natürlich auf die Waage.
Ja, da muss ich ja sagen, ich habe ja hier bei dir ein Buch entdeckt, wo du sagst, Ilse Werner, also die Schauspielerin, die Sängerin und die Kunstpfeiferin ja auch, die wurde ja so, ich glaube, 1935 oder so begann sie schon mit ihrer Karriere, war auch, glaube ich, ein bisschen auch im Dritten Reich so ein bisschen auch, hat sie gearbeitet und das wurde ihr auch hinterher ein bisschen angelastet.
Das ist allen angelastet worden, aber das sind Menschen, die wollten arbeiten und verdienen und waren ihrem Beruf verfallen, die haben sich um Politik gar nicht gekümmert.
Aber eine lange Karriere hat sie hinter sich. Und ich habe gerade das Buch, was sie dir geschenkt hat, nämlich in der Hand gehabt, als wir hier saßen und durchgeblättert. Ich nehme das mal in die Hand und ich musste so laut lachen. Also das heißt Ilse Werner, Fotos aus meinem Privatarchiv, Erlebnisse mit Prominenten. Und da steht eine Widmung drin. Ja, Jürgen, magst du die vielleicht vorlesen, was sie dir da reingeschrieben hat?
Ich gebe dir das kannst Buch. Du. Ich glaube, ja, das ist zu weit weg.
Meinem Jürgen. Und dann steht auf Seite 104 bis 105, da ist nämlich ein ganz tolles Foto von Ilse Werner und
Medi Rahl
und Jürgen Hartmann drauf. Meinem Jürgen in Freundschaft und Liebe seit Jahren und immerzu die dicke alte Ilse.
Ja, sie hatte ungeheuer viel Humor.
Ja.
Privat, also selbst wenn sie in den Fahrstuhl stieg, hat sie dir noch einen Witz erzählt. Ach, habe ich dir meinen neuesten erzählt, nicht? Und man konnte herrlich mit ihr lachen und auch herrlich mit ihr essen. Denn gegessen hat sie natürlich sehr, sehr gerne, was ihr ja zu Zeiten der Filmerei hatte sie immerhin, also ja, Taille 57, nicht? Das kann man sich kaum vorstellen. Oh. Aber sie wurde vorher auch 6 Wochen vor jedem Film in Quarantäne geschickt, was heute anders aussieht, um abzunehmen. Und hat man die, ja, wir machen Musik zum Beispiel, hatte sie wirklich, also war sie so schlank, dass man dachte immer, sie bricht durch, nicht? Und aber sie sah natürlich entzückend aus, aber gut, wir waren alle jung und schön und sahen entzückend aus, nicht? Also das gibt sich dann mit den Jahren und dann kommt es auf die Persönlichkeit an und die hatte Ilse eine ganze Menge davon, nicht? Und gepfiffen hat sie bis zum Schluss.
Ja, das Bild hier in dem Buch, ich habe das jetzt gerade mal aufgeschlagen, die Seite, das hat sie überschrieben mit der Mann, der die Frauen anzieht.
Ja.
Er residiert mit seinem Modestudio in Hamburgs feiner Gegend, an der Alster.
Na, wo sonst?
Da, wo sonst. Ja. Eigentlich hat er ganz andere Ambitionen. Er wollte Sänger und Schauspieler werden. Na, Sänger bist du ja auch geworden.
Das stimmt, ja.
Die Kunst hatte es Jürgen Hartmann schon immer angetan und so zog es dem Jungen aus Parchim in die Freie und Hansestadt Hamburg. Hier absolvierte er eine Lehre als Damen- und Herrenschneider. Später machte er sich selbstständig. Ja, ein Fehler im.
Die habe ich nicht in Hamburg, sondern das war eine hamburgische Firma, die durch den Krieg evakuiert worden war nach Parchim.
Und stimmt, das hast du uns ja erzählt in den ersten
eigentlich
Podcast.
Wollte ich aufs Konservatorium nach Schwerin, aber dann war der Krieg zu Ende und wir waren ein paar, ich war ja eine Garnisonsstadt, wir hatten 18.000 Russen und es gab nichts mehr. Und eines Tages kam meine Mutter nach Hause und sagte, unser Schneider sucht einen Lehrling. Und da habe ich nur gesagt, Schneider? Mit 3 Fragezeichen, das wollte ich nur auf keinen Fall, aber denn ich habe keine Puppenkleider wie Lagerfeld oder sonst wenig genäht. Sondern es war gar keine Möglichkeit. Also, aber der Zeit gehorchend habe ich es dann gelernt. Und das muss ja wohl Begabung da gewesen sein, sonst wäre dieser Weg nicht so weit gegangen.
Ja, aber also Ilse Werner schreibt hier, er war sehr begabt. Das sprach sich schnell herum. Eines Tages rief ihn meine Filmkollegin Mehdi Rahl an. Ich habe gehört, dass sie so hübsche Kleider machen. Ich möchte nicht so gern zu einem sogenannten Couturier gehen, der mir nur überspannte Modelle schneidert.
Stimmt.
Mehdi wurde seine erste prominente Kundin. Ihnen folgten bald andere. Hildegard Knef, Heidi Kabel, Evelyn Künicke, Angèle Durand, Dagmar Berghoff, Heidrun von Gössel.
Kubitschek war die zweite, das erinnere ich
mich. Ja, hatten wir auch schon drüber geredet. Aber
wunderschönes
auch
Gesicht.
Bekannte Herren kamen zu ihm, wie der französische Traumpianist Richard Kleidermann oder Tagesschausprecher Wilhelm Wieben.
Ja.
Auch ich wurde treue Kundin von Jürgen, schreibt sie hier, der meine überflüssigen Pfunde so gut verstecken kann. Und außerdem ist er ein so charmanter Mann, der mir anlässlich seiner Modenschau im Hamburger Hotel Élysée auf der Bühne ein besonders originelles Geschenk überreichte.
Ja.
Eine kleine Standuhr mit der Porzellanfigur eines Penners, der eine Melodie pfeifen kann.
Ja, ja.
Als Jürgen das aus England stammende Stück sah und hörte, glaubte er mich zu hören. Das muss ich der Ilse unbedingt schenken, sagte er.
Ja.
Seitdem teile ich mein Häuschen mit einem Penner.
Schreibt sie. Ja, sehr lieb, ja. Aber die Geschichte stimmt. Es gibt auch ein wunderschönes Foto, das steht in meinem Schlafzimmer. Ilse mit diesem Penner. Ich fand dich also sehr, sehr originell.
Sie hat der sehr zufälligerweise so eine Flasche in der Hand, so eine stilisierte Flasche? So ein Penner hatten wir nämlich auch. Der hieß bei uns der Pfeifer. Da konnte man auf den Knopf drücken, dann fing er an zu pfeifen.
Ja, sowas wird es wohl gewesen
und
sein.
Jedes Mal,
ich habe es jetzt nur noch auf dem Foto. Nicht?
Denn pfiff, dann wurde eine Runde eingeschenkt. Ja, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, was er gepfiffen hat, weiß ich heute nicht mehr. Aber es hat ungeheuer an Ilse erinnert. Wahrscheinlich war es auch eine Melodie von ihr, denn sie hat ja, ihr Leben lang gepfiffen. Nicht auf dem letzten Loch, aber immer noch aus dem Mund. Die Leute haben immer gedacht, sie hat ein Instrument beim Pfeifen. Nicht? Also musste sie immer mundweit aufmachen und zeigen, dass sie es wirklich, also für mich sensationell, wie ob sie Yesterday oder so gepfiffen hat. Also das konnte sie wirklich perfekt. Naja,
also ohne Hilfsmittel, sprich auch ohne Finger und gar nichts.
Ohne alles, nur so. Also sie saß mal, so ist die Geschichte in ihrer Biografie, in der Garderobe und hat gepfiffen und hat, ich glaube, Ekelhoff hat sie gehört beim Vorbeigehen und hat geklopft und gefragt, was sie für ein Instrument gespielt hätte. Und so ist sie zur Pfeiferei. Und dann haben irgendwann die Schallplattenfirmen überredet, also damit Platte zu haben, die sich geweigert haben. Eine Frau, die pfeift, sowas gibt es doch gar nicht. Aber
ist schon etwas speziell, nicht? Ja, da muss man
Da muss man drauf kommen. Aber ja, sie hat von, ja, die Begabung schon von Kind auf an gehabt.
Und damit wurde sie ja nun auch sehr berühmt. Also jeder, ja, also das ist ja ein Synonym, ja, sie schon, Kunstpfeiferin.
Die Pfeiferin,
ja, 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 genau.
Obwohl sie nachher ja eine fantastische Schauspielerin geworden ist, denn sie hat ja traumhaft schöne Filme gemacht. Ja. Also wir machen Musik Münchhausen und ach, so viele, ich glaube über 10, 12 große Uwe-Filme hat sie ja gemacht.
Ich hätte auch gelesen irgendwo, dass sie sogar die Synchronstimme von Olivia de Havilland,
ja,
war, die,
ja, 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 ja,
auch, ja, eine große Hollywood-Schauspielerin,
die auch gestorben nach ist. Der Uferzeit, nach dem Krieg hat sie auch noch viel Rival der Rennbahn und noch viele Fernsehsendungen gemacht oder Theater. Die Chefin habe ich mal in Bad Godesberg für die Kostüme für gemacht, nicht? Und da war sie die Chefin. Also es war schon interessant, mit ihr zu arbeiten.
Und du hast sie nun dann aber auch und manch andere Künstler auch dann professionell auf und hinter der Bühne kennengelernt und auch mit ihrer Aufregung eventuell vor einem Auftritt? Oder sind die alle ganz entspannt gewesen?
Nein, Ilse nicht. Ilse hatte fürchterliches Lampenfieber und wenn ich habe dann späteren Jahren mit ihr dann Bühnenauftritte gemacht und das war immer eigentlich ein Risiko, weil meistens rief sie morgens an und sagte, es geht ihr gar nicht gut, sie kann nicht auftreten. Nicht? Das fing oft so an. Manchmal haben wir sie überreden können und am Abend war sie großartig wie üblich. Aber es war ein bisschen schwierig dadurch, nicht?
Ja.
Man ging immer ein Risiko mit ihr ein, nicht? Also das habe ich nicht so gerne gemacht und auch nicht gemocht, weil ich da dann sehr präzise und sehr ordentlich bin, nicht? Denn ich kenne das nicht nur von Heidi Kabel, die selbst mit Fieber und Migräne also gekommen ist, wenn sie zugesagt hatte, mit aufzutreten, ne?
Hatte Heidi Kabel Lampenfieber?
Das konnte man nicht merken. Garantiert hat sie es gehabt. Sie wurde immer ruhiger, was ja die meisten Menschen nicht glauben. Wir sind ja 18 Jahre zusammen in Urlaub gefahren und wie gesagt, kannst du mit der Rappelschnute 4 Wochen Urlaub machen. Ne? Das war sie gar nicht. Sie war privat so zurückgenommen, so lieb und so nett, dass ich, und so ruhig vor allen Dingen, dass ich manchmal morgens um 23:30 gesagt habe, entweder hat sie Rollen gelernt, sie hatte immer ein Buch vorm Gesicht, dass ich gesagt habe, dann morgens um 23:30, jetzt könntest du mal einen Satz sagen, nicht? Das ist lange, lange genug gewesen. Also es war mir sehr erholsam und ganz lieb und hinreißend
schön. Ja, aber ja. Das ist sicherlich ja für den Künstler ein großer Druck auch. Und das war es für dich ja auch vor deinen Modenschauen, die ja auch einen Haufen Geld gekostet haben. Ja, da war Geld im Spiel. Ja, viel Geld, und man geht da raus und man möchte natürlich glänzen. Man möchte die Sache auch erfolgreich machen und seinen Teil dazu beitragen. Wie geht man damit um? Wie gehen die Künstler damit um? Draußen sitzt Publikum. Und ich soll da jetzt rausgehen und gute Laune und Stimmung machen.
Naja, auf den Modenschauen waren sie ja ein Teil der Show. Den haben wir noch vorgeführt, was sie anhatten. Die Kostüme hatte ich meistens geschneidert, nicht meistens immer. Weil das war natürlich schon Tradition. Und fing eigentlich mit Dagmar Berghoff an im Atlantik-Hotel. Meine erste Modenschau. Nicht? Da war Evelyn Künicke, Dagmar Berghoff. Wer noch? Also es müssen ja mehrere gewesen sein. Hamburger Leute natürlich, nicht? Und ach, Ilse Werner war auch dabei, ja.
Ja, wir können ja auch mal gleich, ich weiß nicht, ob das was mit deinen Modenschauen zu tun hat, dieses tolle Gästebuch, was ich hier auch in deinem Flur liegen gesehen habe.
Ja, das hat eine Buchkünstlerin aus Hamburg mir geschenkt, das ist in Form einer Statue, ein weiblicher Busen, wunderschön gemacht.
So eine Silhouette in der
Mitte. Ja, in Gold, aus Stoff natürlich. Und gemacht worden ist es von Ingeborg Hartmann, einer Hamburger Buchhändlerin, die es heute noch gibt. Und mit
die ist aber nicht mit dir verwandt, obwohl sie ähnlich heißt.
Nein, aber sie ist oft als meine Ex durchgegangen. Und wenn wir Leute irritieren wollten, wie ich sie vorgestellt habe, dann haben wir immer auch Spaß gehabt, Frau Hartmann. Und dann sah man meistens erstaunte Augen, meine Ex natürlich, nicht? Und war sehr, sehr schön lustig, die Geschichte, nicht?
Und was hast du mit diesem Gästebuch gemacht? Gäste reinschreiben lassen, selbstverständlich. Ja, aber in welchem Zeitraum und wo und wann und wie?
Also das Gästebuch hat es erst gegeben, Meridian. Das habe ich ja mit eröffnet, mit einer Modenschau, mit einer großen Modenschau, also mit Band und also alles, was dazu gehört, das war ein richtiges Ereignis in Hamburg. Das Publikum kam in Abendkleid und Smoking und naja, es gab Champagner und das war also richtig tolle Geschichte, nicht? Und zu dem Anlass haben wir das dann hingelegt und es wurde dann von ganz, ganz vielen Leuten auch. Und manchmal habe ich es dann auch für später vergessen, also auch einigen Schauen, nicht? Und
Also es wurde dann aber, zog sich über mehrere Schauen, ne? Das ist jetzt nicht von einer. Also was, ich weiß nicht, was alles für Namen drin stehen. Ich kann sie nicht alle lesen. Ich
auch nicht.
Das ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob sich das eine oder andere, ich blätter das jetzt hier mal gerade durch, ob ich da was sehen kann. Also
ja, auf Anhieb fällt mir das Ehepaar Knorre an, die Suppenkönige.
Ah.
Und er war ein großer Fan von mir und hat seitdem also jede CD oder Musik, die es von mir gab, also war ein begeisterter Sammler, nicht? Und er starb dann leider sehr plötzlich, nach ein paar Jahren, also Krebs, glaube ich, ja. Und das waren Stammgäste.
Kamen die aus Hamburg auch, oder?
Aus Hamburg, ja, die wohnten in Hamburg, ja. Ja, also da, ne? Und kamen fortan in jede Vorstellung, ob ich gesungen habe oder Bodenschauen gemacht habe, waren sie immer dabei.
Nicht? Treue Fans sozusagen.
Ja, ja, wie Frau Greve oder Professor Greve mit seiner Frau, nicht? Denn das waren ja meine treuesten und liebsten Kunden mit.
Ja, ja.
Und auch Frau, die Konkurrenz Schnabel, da musste ich immer aufpassen, dass jede Familie für sich alleine auf einer Seite sitzt, denn die wollten natürlich nicht so gerne zusammensitzen. Warum mögen die Götter wissen? Also da habe ich mir nicht die Mühe gegeben, das zu ergründen. Aber
ja, sowas musst du ja auch beachten, die Tischordnung. Wo
das ist das Schwierigste bei so einer Schau, nicht? Denn die einen wollen mit dem nicht zusammensitzen, die anderen sitzen sich mit der nicht grün, nicht? Und dann auch die Presse, wo die sitzt und die Fotografen vor allen Dingen, die wollten immer die Besten vorne direkt vom Steg, nicht? Das war immer ein Getümmel. Aber das gehört dazu zur Atmosphäre. Das ist das, was den Rahmen gibt und weswegen das Publikum auch gerne gekommen ist, nicht? Denn wo war so viel los? Also unter 5, 6, also Fotografen waren mehr, aber denn die Fernsehsender, nicht? Denn das war nicht ganz einfach dann immer, nicht? Also
Und wurde hinter der Bühne dann auch, also du sagtest, es gibt einen Champagner-Empfang auch.
Nein, nicht
hinter der Bühne. Wurde da auch mal ein Gläschen getrunken,
nein,
oder?
Nein. Das war streng untersagt.
Total trocken dahinter.
Ich bin zwar nicht sicher, dass es immer eingehalten worden ist, aber es ist jedenfalls nie, also offenkundig geworden, bis auf eine Gala im Meridian. Mein eigener Pianist, mein herrlicher Pole, Jurek Lamorski, ich habe ihn geliebt, er war, hat immer, also ach, dieser ganze kleine, dicke Kerl war voller Musik, aber der hat einen Auftritt völlig geschmissen, weil er war nicht betrunken, er war besoffen und er wusste unsere Noten nicht mehr und das war, also da habe ich zum ersten Mal Lampenfieber gekriegt, weil ich dachte, das hat mich etwas aus der Bahn geschmissen. Das ist ja anstrengend für mich, also mit der ganzen Konferenz und mit dem Publikum. Und du stehst oben und willst anfangen und er findet die Noten nicht.
Aber und hast du das vorher schon gemerkt, dass da irgendwie nicht so ganz rund läuft?
Nein, das habe ich beim ersten Lied nur gemerkt. Und dann sind wir blitzschnell auf Technik umgegangen, also mit High-Playbacks. Und das war aber natürlich ein bisschen schwierig, weil das also vor Publikum passieren musste und mir nur die passenden Worte einfallen mussten, wie ich nur dieses kleine Besäufnis, nicht? Denn er hatte sich richtig nach allen Regeln der Kunst angetüdelt, wie man so sagen muss. Das war ganz, ganz schlimm, nicht? Also das hat Nerven gekostet. Also es ging mir hinterher auch nicht so gut, aber es ist trotzdem ein großer Erfolg geworden und das Publikum hat sich amüsiert. Meistens glauben die denn ja auch noch, dass es gewollt, nicht? Das
ist ja, genau. Wenn man Gag, das professionell macht, dann.
Gag, ja, von wegen Gag, nicht? Also ich glaube, da ist mir bestimmt, also der Saft den Rücken runtergelaufen, nicht? Und da habe ich gedacht, oh Hartmann, ich habe mich sonst wohin gewünscht, bloß nicht so auf dem Steg.
Ja, man steht da nun also draußen. Weißt ja alle nicht, was gucken, du tun sollst. Alle nicht. Gucken auf einen.
Und ich mache immer zu dem Mund auf und es kommt völlig falsche Musik. Nicht? Also,
ach du Elend.
Also das mussten wir verlassen. Hat erstmal eine Menge Geld und Menge Aufregung gekostet. Nicht? Denn natürlich habe ich ihn ja bezahlt gehabt oder habe ihn bezahlt, weil ich habe ihn sehr geliebt und das ist auch nie wieder vorgekommen.
Hast du ihm das dann auch verziehen?
Natürlich, also das war hinterher.
Ist ja menschlich. Es ist
menschlich, nicht? Er muss einen Grund gehabt haben, denn er war der zuverlässigste und es hat so viel Spaß mit ihm gemacht, schon die Proben, ja. Wenn wir, also er hat es geliebt, er mochte meine Stimme wohl auch gerne, wir konnten alles machen und haben ja, ich habe ja immer, meine Spezialität war ja mein Lied von Hilde Knef, Illusionen, das habe ich in allen Schauen gesungen, das habe ich über 40 Jahre gesungen und singe ich heute noch eins der schönsten Chansons. Nicht? Ich glaube, es ist Illusion mit Hardy Krüger ganz jung und Hildchen auch ganz jung natürlich.
Hardy Krüger hat auch gesungen?
Nein, das war der Liebhaber der Jugendlichen. Nicht? Die waren alle noch ganz jung. Ne?
Oh.
Das war nur nicht der Film, wo Hilde ihren Busen gezeigt hat. Das war ja die Sünde. Ne? Quatsch da, diese eine Sekunde. Nicht? Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass die Busen fallen. So schnell ging das. Ja. Und hat sich ganz Deutschland, besonders dieser Pfaffe, der sich da so drüber aufgeregt hat. Also, und das hat sie ja jahrelang verfolgt, diese Geschichte.
Der hat sich aufgeregt, weil das zu kurz war für ihn.
Das glaube ich nicht.
Sie war wohl die
erste, die Busen gezeigt. Und jetzt habe ich mich gerade vor ein paar Tagen zum ersten Mal herrlich amüsiert, die Wiedere, die Neuhauser in einem Krimi. Ich sehe mit einmal busenfrei eine Sekunde. Also so lange habe ich Wildes Busen nicht sehen können.
Naja, heute riecht sich da Gott sei Dank kein Mensch mehr drüber auf.
Nein. Heute wird er wieder gleich gebumst, wenn Krimi anfängt.
Ich muss gleich wegpiepsen hier.
Ja, ist so.
Jürgen, nimm kein Blatt vom Mund.
Nein, aber es ist doch so, da rege ich mich immer drüber auf. Entweder das gleiche Tote oder sie sind zu Gange. Ja.
Also mit deinen 88 Jahren darfst du hier alles sagen.
Ich denke auch. Ich habe alles gesehen, ich habe alles erlebt. Und
ja,
und es war ein wunderbares, aufregendes Leben. Nicht?
Ja.
Ein schönes Leben auch dadurch.
Aber wenn also sowas schief geht, sprich jetzt vielleicht die Musik funktioniert nicht so, wie es geplant war, hast du denn Techniker da im Hintergrund, die dann dir auch gleich zugearbeitet haben, die dann das Halbplayback dann parat hatten, oder kannst du dich da noch dran erinnern, wie das?
Ja, ich muss schon so Ahnung gehabt haben, dass ich vorher mit den Technikern, für alle Fälle hatten wir immer Halbplayback, und das sind ganz professionelle Bänder, nicht, und das geht dann immer, nicht, das sind Orchesteraufnahmen und dann, also ich muss da zwar zu singen, also nicht wie im Fernsehen, also das habe ich gehasst. Alles, was heute ja musikalisch, also im Fernsehen geschieht, geschieht ja per Playback.
Voll Playback.
Nein, die bewegen nur den Mund. Ich habe eine Sendung gemacht mit dem Kammersänger Wevel, und wir standen beide an einer Bar. Und ich hatte vorher mir alle Mühe und die Kehle aus dem Leib gesungen. Nicht? Und dann fing er an zu singen, wenn auch die Jahre enteilen, nur ich habe nichts gehört. Er stand und dachte, und hat also furchtbar rumagiert. Ich
kommentiere, wie Jürgen jetzt ohne Ton mit ausgestrecktem Arm singt. Das können Sie nicht sehen.
Und dann habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Nicht? Und das, also mir würde man, oder mir hat man jegliche Spontanität genommen. Also ich habe es nicht so gerne getan. Zum Glück ist es immer gut gegangen, bis auf eine Sendung in Berlin mal, wo ich keine Lust hatte. Also wo ich auch sicher nicht gut war.
Also mit der Musik und der Technik, da kann einiges schieflaufen. Wie ist das denn mit den Models? Gibt es da auch vielleicht, oder kannst du dich erinnern, dass es Fälle gab, wo vielleicht auch so ein bisschen, naja, man würde sagen, vielleicht Missmut untereinander war, so ein kleines Konkurrenzverhalten, die hat vielleicht das schönere Kleid, die wird besser dargestellt, die kriegt mehr Kleider.
Das gibt es in jeder Show. Maxi zum Beispiel, wirklich, sie war ja viele, viele Jahre das Starmodell in Hamburg. Aber am Rücken hat man natürlich ihr Alter gesehen, und sie wollte immer die nacktesten Kleider haben, denn es hatte sie richtig schlechte Laune, wenn sie die nicht kriegte, wenn nur eine jüngere eben, denn wir hatten natürlich manchmal sehr freizügige Kleider. Ich habe zum Beispiel für die Kaufmann ein Kleid aus einem Versace-Stoff, da hatten wir wirklich nur 1,90 Meter, die Stickerei war so teuer, mehr Meter 1,400 oder sowas, und es gab nicht mehr. Und ich habe ein Abendkleid daraus gemacht, womit sie im Olympiastadion in München das Deutschlandlied gesungen hat, aus 1,90 Meter. Ein langes natürlich, mit riesigem Kragen, überhaupt keinen Rücken, nur schmale Träge und hochgeschlitzt, und dadurch ist mir gelungen, ein traumhaft schönes Kleid daraus zu machen. Nicht? Und ich glaube, sie hat 11 Abendkleider von mir gekriegt, und dann ging sie aber von Hamburg weg, und dann schläft so etwas ein. Es kommen ja dann auch immer wieder neue, und der Nachwuchs will ja auch was haben. Nicht? Aber das sind so, aber schlechte Laune war wirklich, also mit Maxi, die ich geliebt habe, und aber ich wollte natürlich immer, wie gesagt, die freizügigsten Kleider, da hatten wir ja eine, denn sie müssen auf einer Modenschau was bieten, nicht? Das Publikum will es auch sehen, will auch mal einen barbusigen Halb, nicht? Denn Maxi zum Beispiel, die hat nie einen Büstenhalter angezogen. Und dann hat sie ein Smoking vorgeführt, einen wunderschönen seidenen schwarzen Smoking mit tollem Hut dazu und mit allem, was dazu gehört. Und knöpft mit einmal die Jacke auf und schleudert die, hat die Jacke so zur Taille festgehalten, dachte wohl, sie hatte einen Top drunter, aber sie hatte nichts drunter, nur ihren nackten Busen. Ich habe mich schief gelacht und das Publikum hat gejubelt, das hat man maximal übel genommen, nicht? Aber weil die, Kollegen haben natürlich nicht so reagiert, sondern die haben, und jetzt muss ich wirklich das sagen, wie es war, zeigt sie ihre alten Quarktaschen auf den Tisch.
Haben die gesagt, untereinander
noch. Die Kollegen, ja.
Hinter der Bühne.
Die natürlich zum Teil ja 40 Jahre jünger waren. Und denn Maxi war, glaube ich, als sie starb, sie hat ja immer ein Geheimnis um ihr Alter gemacht. Und das kam erst bei ihrer Beerdigung raus. Da stand ich mit der Schwester und mit Dagmar Berghoff und hielt uns denn. Ich sage, ja, es war ja immer das Problem. Und sagte die Schwester, ja, so alt war sie doch noch gar nicht. Sie war 72 und wir hatten schon immer gesagt, sie ist über 80. Nicht?
Also, ach so.
Also sie hatte immer große Probleme damit. Nicht? Und irgendwann hat mal bei einer anderen Kollegin, hat sie sich mal einen großen Zeh gebrochen. Und sie ist mit großen Zeh, gebrochener Zeh, die ganze Mondschau gelaufen. Sie hat nicht aufgegeben.
Mit hohen Schuhen auch dann
ja, wahrscheinlich. Natürlich. Also das muss ganz schlimm gewesen sein. Nicht? Und jetzt habe ich aber richtig aus dem Körbchen geplaudert. Es gibt nämlich noch eine heiße Geschichte. Und
bitte.
Soll ich die erzählen?
Natürlich.
Na, ihr seid dafür verantwortlich. Es war in Harburg, Gott sei Dank nicht in Hamburg. Und es war eine große Modenschau, ich glaube auch 12 Mädels. Und irgendwann ging Maxi durch die Garderobe und fragte ganz verschämt, hat jemand von euch zufällig Watte dabei? Sie war 62.
Watte. Ach, oh Gott. Ich ahne das.
Ihr ahnt, nicht? Was sie, also, die wollte jetzt vortäuschen, dass sie noch also ihre bekommen hat. Nicht? Also das war Maxi, aber Maxi war herrlich. Sie war der Motor jeder Mondschau. Sie gab das Tempo an. Diese Frau hatte ein Tempo und ein aber sie war eine Verrückte. Nicht? Eine Modebesessene und eine Hutbesessene. Ich habe sie eigentlich nie ohne Hütchen oder und am liebsten hat sie auch Hüte zu den Modellen getragen. Und da hatten wir mit Gisela Freitag ja die herrlichsten, verrücktesten Hüte, die normalerweise nie gezeigt hätte. Aber Maxi hat sich alles auf den Kopf gesetzt. Nicht? Und war immer geschminkt. Ich glaube, ihr Mann hat sie nie ungeschminkt gesehen. Der war Journalist beim Stern viele, viele Jahre bis zum Ende. Ich glaube, der hat seine Frau nie ungeschminkt gesehen. Sie stand immer früh auf und während er wach wurde, sah er seine vollständig angezogene und geschminkte Frau. Nicht? Also
extrem diszipliniert und auf das Optische bedacht.
Sie war verrückt. Maxi wusste immer, ich war mit ihr ja auch vielen Bällen im Laufe meiner Anfängerzeit sind wir natürlich auch vielen Bällen gewesen und Maxi wusste immer, wo die Fotografen sind. Es war ja wichtig, dass man die Fotografen kriegt. Ja. Ist mir manchmal furchtbar auf Keks gegangen, aber weil sie hat nicht besonders gut getanzt, aber ich musste mit ihr tanzen, nicht? Also, aber
aha.
Das ist auch ein Problem. Nicht alle Mannequins können tanzen, obwohl sie sich auf dem Laufsteg bewegt hat. Also Maxeli und Evelyn, die waren im Gleichschnitt wie zwei Kadetten, nicht? Also bei der Parade, nicht? Also das war, es gab eine Modenschau im, wie heißt das, am Namtobahnhof, das große Hotel.
Radisson Blue heißt
es. Radisson Blue war das, ja.
Damals hieß es, glaube ich, aber noch anders.
Plaza. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, es war 85. Und da sind die beiden, also der Marschierte, also ich war sowas von entzückt, mit Willem Wieb noch zusammen, Willem in einem weißen Kaschmir, über einen Nerzmantel, den er dann auszog. Also, und Marie-Louise Steinbauer hat die Konferenz gemacht, also einer der schönsten Schauen. Nachmittags waren 350 angemeldet, da waren kleine süße Tische und abends waren es über 700. Habe ich gedacht, ich bin in der falschen Veranstaltung. Mit einmal waren Vereinstische und so voll, dass du keinen Schritt durchs Publikum gehen konntest. Nicht?
Wird es ja heute nicht mehr geben.
Nein, das gibt es heute nicht mehr. Nein.
Du sprachst jetzt auch eben vom Publikum. Wie ist das? Du zeigst denn ja Kleider und die gibt's ja eigentlich dann auch nur einmal. Nun ist das Publikum, da sitzen nun kaufwillige Kundinnen und sagen, ich möchte gerne dieses Kleid, was dort getragen wurde, jetzt kaufen. Und daneben steht die nächste und sagt, ich möchte das auch. Ist dir sowas passiert?
Ja, doch, aber das gegeben nicht. Also wir konnten entweder nur das Modell und wir hatten aber meistens die Kleider, die wir verkaufen wollten, die nicht für Theater oder Filme dann nachher weiter verbraucht wurden, sondern konnten wir es auch nachmachen. Und denn eigentlich habe ich im Prinzip selten ein Kleid nachgearbeitet. Es waren immer so 4 bis 6 Zentimeter Einschlag drin, damit wir es also erweitern konnten. Es haben sich manchmal wirklich 46er und 42er Kleider gezwängt, weil sie die Kleider einfach haben wollten. Das habe ich mehr als einmal erlebt, nicht? Und das 40er oder 42er Kleider. Und außerdem habe ich die Kleider auch nie so ganz hauteng gemacht. Nur Maxi, die wollte es immer auf den Körper geknallt haben, genäht, nicht?
Oh, heute haben wir aber doppelt. Doppelt das Telefon. Ja, genau. Dann müssen wir nochmal unterbrechen und dann gehen wir hier nochmal raus. Wir melden uns gleich wieder. Jetzt sind wir wieder da. Das Telefongespräch ist vorbei. Hier ist es natürlich auch aufregend, und zwar aufregend wie bei unseren Modenschau-Geschichten, die wir von Jürgen hören, denn Jürgen ist ja auch in voller Vorbereitung hier auf den großen Umzug. Es sind ständig rufen Speditionen und Leute an, die ihm beim Umzug hier zur Hand gehen. Es ist sogar im Moment das Thema, wie der Spiegel, dieser große, von dem wir schon viel gehört haben, der hier hinter uns hängt, wie der auch der wieder, der berühmte große Spiegel, wie der wieder aus Büsum jetzt die Heimreise nach Hamburg an treten kann, denn das ist technisch auch recht aufwendig. All das muss besprochen werden, und deswegen klingelt hier ununterbrochen.
Meter Spiegel, nicht? Das ist ja nicht ganz gleich die zwei, drei Teile einer Art Deko-Spiegel, den ich natürlich behalten möchte. Der ist durch mein ganzes Leben gegangen.
Der geht jetzt mit, und das muss alles organisiert werden. Und das ist hier fast so aufregend wie bei den Modenschauen, von denen du eben erzählt hast. Wir waren da stehen geblieben. Wir haben darüber gesprochen, dass es natürlich auch Frauen gibt, die vielleicht mehrere das gleiche Kleid begehren, aber du die Kleider so vorbereitet hast auch, dass man das auch auf verschiedene Figuren ändern kann, das Kleid. Und das
also nicht Figuren, aber vergrößern, ne? Ja. Wenigstens ein paar, wenn sie es mit Gewalt wollten, und das wollten leider oft von Damen, nicht?
Ja.
Weil du hast ja selten Modellgröße 38 oder 36, und ich habe prinzipiell also 38, wenn es auch 36er Modelle waren, dann haben wir da irgendwie Tricks, also mit Heftgarn, also das kleiner gemacht, nicht?
Und, und auf den Leib genäht, hast du ja eben gesagt, der Maxi teilweise auch, ne?
Nach allen Modellen, denn jede Marie hatte ihre speziellen Kleider, die natürlich die aufregendsten und schönsten haben natürlich auch die schönsten Models bekommen, ist ganz klar, das macht jeder, nicht? Denn nicht jede war eine Schönheit, aber sie waren alle Typen für sich, nicht? Das ist ja wichtig, dass du ganz unterschiedliche Charaktere auch von Modell her hast. Das wird Volker ja auch schon wissen.
Jede die Kunde müssen sich ja wiederfinden. Die Kunden müssen sich irgendwo wiederfinden.
Ja, wiedererkennen, nicht? Und nur gut, aber da hast du große Probleme, denn sie sehen sich eigentlich dann wie die Models, und das ist sehr selten der Fall, nicht? Das ist die große Ausnahme. Es gab immer ein paar, die genauso reinpassten, wie wir es geschneidert hatten, nicht? Oder wie wir es entworfen hatten, nicht? Und aber das war mir auch nicht so wichtig. Verluste sind immer dabei. Sie haben sich dann im Laufe der nächsten zwei Monate immer wieder weiterverkauft. Also eigentlich haben wir ganz selten wieder. Und auch die Models zum Beispiel. Lou hat ein Kleid, das hat er aus einem Sari gemacht. Er hat in dem Kleid geheiratet, also in New York, nicht? Denn das wollte sie unbedingt haben, das kann ich belegen mit einem traumhaft schönen Foto. Und
es war ein weißes Kleid denn? Oder?
Nein, es war zarte Rosa, es war ein richtig schöner Sari, der vorne ganz hoch war und natürlich hinten großer Rücken, und eben, dass der Sari irgendwo noch zum Vorschein ging, aber Figur betont. Eben.
Also ein Sari ist ja ein indisches Festgewand,
ja,
ne?
Ja. Es war nur eben das Material so hübsch, nicht? Mit großen Silberumrandungen, und das wollte ich auch zur Geltung bringen. Nicht? Das hat ihr so gut gefallen, und das Foto, ich weiß nicht, wieso das zustande gekommen ist, jedenfalls umarmen wir uns ganz stürmisch. Sie wollte keine Gage haben, sie wollte dieses Kleid haben.
Ach so, auch nicht.
Das war Lou, ja.
Aber trägt sich dann zum Schluss die Modenschau, trägt die sich, oder ist das mehr ein Zusatzgeschäft?
Nein, nicht? Das ist immer ein Zusatzgeschäft, nicht? Denn das ist ja nicht bitte mit 70.000 und 80.000 so eine Modenschau gemacht, sondern eigentlich 140.000, 160.000. Nicht?
Ja.
Gehen, kommen da schnell zusammen, und dann auch durch das Gala-Dinner. Aber haben die Leute das eigentlich immer gerne bezahlt, denn das war dann immer über 100 Euro. Euro war ja schon, ja.
Naja.
Denn du kannst natürlich ein Champagner essen und Champagner vorweg. Und
hab nicht, da nichts nach.
Das kannst du nicht also für 40 Euro im Hotel kriegen, nicht? Denn das Essen alleine war dann schon um 60 Euro immer herum. Dann haben sie schon immer Sonderpreise für mich gemacht.
Ja,
nicht?
Ja,
also, weil sie das gerne auch als Werbung, denn so voll war das Hotel sonst nie, wie bei mir, nicht? Und wir waren auch, die haben mich sehr gemocht in dem Hotel. Also eigentlich das Meridian hat jeden Teppich gelegt. Das hat Herr Block eigentlich auch gemacht, obwohl er ja sehr sparsam ist. Nicht?
Also naja, aber zum Schluss gibt es immer Zeitungsartikel. Die sind ja immer erwähnt in der Zeitung, in der Presse.
Alle die Hotels sind erwähnt. Das ist für sie die schönste Werbung dann. Denn nach mir sind natürlich auch andere gekommen und haben ihre Schauen da gemacht. Ne?
Und
obwohl so große Schauen, wie ich sie gemacht habe, gibt es in Hamburg nicht mehr, seitdem ich aufgehört habe. Macht keiner mehr, das Frau Feldmann noch höchstens vom Neuen Wahl, aber die sind jetzt auch sehr klein geworden. Nicht? Und im Alsterviertel ist auch
ich glaube, da haben sie die Miete verdoppelt. Das ist, irgendwann trägt es nicht mehr.
Nee, überhaupt nicht. Also.
Gab es denn für deine, Entschuldigung, wenn ich da mal, für deine besonderen Kunden besondere, sag ich mal, Möglichkeiten, auch hinter die Kulissen mal zu kommen? Oder?
Ja, natürlich. Nach jeder Show mussten sie blitzschnell. Wir hatten ja auch für jedes Model hatte seine Garderobe, wurde das gleich wieder, wenn sie es ausgezogen hat, auch ordentlich.
Anziehhilfen auch.
Und ja. Eben die Anziehhilfen. Das nenne ich bei mir Anziehdamen. Ich bin da etwas feiner drin. Nicht? Und die haben dann das gleich wieder geortet auf richtigen Bügel und anständigen Bügel, Samtbügel. Und dann, wenn die Kunden das sehen wollten, wurde das in einen Raum geschoben. Also das ging blitzschnell. Das hat immer funktioniert. Das hat auch manchmal was gebracht. Wie gesagt, das, ich habe es nicht so gerne gemacht, weil es ein Gewühle in den Kleidern denn los ist und ja immer die falschen Größen kommen. Nicht? Und, aber es hat einige Male geklappt. Nicht? Und
einige Male, ja.
Ist dann auch gut. Nicht? Also das war nicht der Hauptgrund war die ganze Werbung eben bei die.
Ja, ja, man hat natürlich hinterher dann auch Anfragen später und man hat Presseberichte und dann kommen natürlich auch...
Ja, die Presse war das Wichtigste und da hatten wir Gott sei Dank immer alle Zeitungen, die wichtig waren in Hamburg, haben Berichte.
Schön das Abendblatt.
Ja, die Welt vor allen Dingen auch, nicht? Und Bild und Morgenpost waren immer vertreten, nicht? Und dann natürlich unser Sender, unser Haussender, nicht? Hamburg Journal, nicht? Und
der NDR.
NDR, ja, da habe ich immer viel Glück gehabt und die Leute waren auch interessiert, das zu bringen, nicht? Denn es waren ja keine mal eben kleinen Modenschauen, sondern so aller Lagerfeld, nicht ganz so groß und aber so aufwendig, das konnten wir uns gar nicht leisten.
Für dich warst du auch immer ein Fest mit Freunden, das sind ja auch, ja. Die sind ja auch teilweise die befreundet.
Immer wieder gekommen, ja, auch die Kunden, nicht? Und vor allem die Männer kamen gerne mit, das hat mich immer am meisten gewundert, sonst wären die Schauen ja eigentlich von den Männern gemieden, aber bei uns war eben immer was los, dadurch, dass viele meiner Kundinnen, also Künstlerkunden, sind ja auch bei mir aufgetreten dann und das war immer ein besonderer Anziehungspunkt. Naja. Es ist ja auch immer Gala-Dinner-Modenschau, so, das war unser Titel, nicht? Und
konnte man Hildegard Knef auf der Bühne singen sehen.
Ilse Werner hat gesungen, Angèle Durand, Nana Gualdi hat gesungen, nicht? Die Kaufmann hat gesungen, nicht? Und also frag mich nicht, wer noch alles bei
mir. Das ist natürlich ein Event auch gewesen. Und gab es denn auch, also die Stimmung war gut, gab es denn auch so Abende, wo dann die Show vorbei war und man blieb dann da und man natürlich feierte und das nahm dann auch noch längere Ausmaße?
Ja, doch hinterher. Na gut, ich habe nicht mehr so lange, denn wenn die Show zu Ende ist, dann bin ich ziemlich am Ende auch.
Ja.
Und dann merke ich mit einmal, dass ich Nerven habe. Ich habe auch leider mein erster Herzattack, Infarkt im Meridian gehabt. Nicht?
Nach einer Show? Oder?
Ja, mit einmal wurde ich wohl weiß wie die Kleider und es stand da zufällig so wie so Würfel große und mit einmal fand ich mich also auf diesen Würfel liegt wieder. Aber gut, ich habe mich dann schnell erholt und dann haben wir dann auch noch trotzdem ein bisschen Champagner getrunken und es gab eigentlich immer hinterher, war immer noch ein gewisser Kreis, der geblieben ist. Ne? Das brauchte ich auch zum Entspannen. Nicht? Denn man muss dann irgendwo runterkommen, denn man ist Mr. 1000% würde ich sagen, nicht? Und das fällt dann ab, wenn man seine Ovationen kriegt und die hatten wir wirklich mit riesen Rosensträußen und es war immer wunderschön ein Ereignis. Das entschädigt dann für viele Aufregungen.
Ja,
ich kann. Gott sei Dank gibt es noch Aufzeichnungen, also dass ich mir das manchmal, wenn ich Lust und Laune habe, nochmal gucke. Weil das Publikum gibt es heute nicht mehr, was wir da hatten. Nicht, dass die Frauen im Abendkleidern kamen und die Männer im Smoking. Nicht, das war eben das Besondere an unseren Schauen, nicht, dass die Menschen es als ein Ereignis angesehen haben. Ne?
Ja, man kann sogar auf YouTube eine Show sehen, hatte ich in der Vorbereitung entdeckt. Also wen das interessiert, auf YouTube braucht bloß mal Jürgen Hartmann Modenschau, glaube ich, als Suchwort einzugeben und dann sieht man da auch viel von der Performance mit Tänzern auch. Ja, und
russische Tänzer waren das und Tänzerinnen, ja.
Also immer ein großes Spektakel mit viel Herzblut und Engagement dargebracht.
Alles mit Herz, genau das Hotel, das haben wir genauso beteiligt und also sie müssen mich wirklich geliebt haben, wir haben sie immer alles gemacht, also da hatte ich mit dem Block etwas Schwierigkeiten, weil er ja nicht großzügig sein kann. Und dabei werden Moët & Chandon als Sponsoren. Aber trotzdem musste ich muss es einfach mal sagen, 20 D-Mark oder Euro Korkengeld zahlen. Ne,
für das.
Bei Herrn Block gab es nichts umsonst. Ne, ja.
Tja. Es gibt ja welche, die sprechen von Hamburger Pfeffersäcken. Ich weiß nicht, ob das da angebracht ist, aber nein, würden wir auch nie sagen.
Nein, ich würde sagen, sparsam.
Ja, na gut, reich aber wird man gut, nicht vom Geld ausgeben.
Das sehen wir ja, er hat es geschafft, er ist das größte Hotel in Hamburg, nicht? Und das ist wohl auch, was am besten läuft, nicht? Und er hat ja auch noch woanders seine, als Geschäftsmann ist er wohl unbestritten gut, aber er hat ja jetzt mit der Corona sich, glaube ich, etwas sehr herbe na Kritiken ja, trifft, angefangen. Trifft
keinen Arm, aber die Familie ist ja ein Herz und eine Seele, habe ich gehört, ne?
April, würde ich sagen, nicht?
Also, wir wollen auch das nicht weiter kommentieren, nachdem
ich habe einige Direktoren da kommen und gehen sehen, die ich sehr mochte und beim nächsten Mal waren sie nicht mehr dabei. Nicht? Also das ging ganz schnell bei Herrn Block. Halbes Jahr wurde immer Garantie gegeben, länger ist er nicht da. Nicht? Jetzt der jetzige Herr von Bülow, glaube ich, heißt er, der ist schon 2 Jahre da, was mich sehr wundert. Also.
Naja, gut, man wird älter.
Ja, vielleicht kann er sich in dieser Aufregung. Ich habe ja auch das Hochzeitskleid seiner Tochter gemacht und es war ein knallheißer Tag und eine katholische Hochzeit dauert sehr, sehr lange. Ich habe immer gedacht, die arme Braut fällt um. Da könnte ich natürlich noch einige Sachen zu erzählen, aber das lasse ich diesmal lieber unter.
Also einige Sachen erzählen und das merken wir ja immer wieder, wo wir denken, Mensch, es ist schon vielleicht viel erzählt von Jürgen, von Volker auch, über Modegeschichte, über Bekleidungstechnik auch, über Stoffe, über Stil und doch ist immer noch jede Menge Themen und wir...
Über Stoffe können wir irgendwann nochmal sprechen, das ist ziemlich hochinteressant. Nicht?
Ja, also wir wollen noch viele Folgen machen. Wir hatten ja zwischendurch mal überlegt, ob wir jetzt schon mal so ein bisschen Staffelende machen. Ist nicht so, wir machen einfach weiter, weil uns macht das einfach riesen Spaß und das Feedback ist auch positiv und deswegen machen wir einfach weiter. Allerdings werden wir jetzt mal unseren Wochenrhythmus etwas unterbrechen, weil, wie gesagt, wie die Hörer jetzt auch, wie wir alle gemerkt haben, hier ist viel Umbruch durch den Umzug. Auch Volker hat noch einiges vor im Atelier, wird was umgebaut, da gibt es große Sanierungsarbeiten. Wir haben jetzt also alle noch viel, viel zu tun. Und darum, liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen, auch wenn wir jetzt vielleicht einige Zeit keine neue Folge mehr veröffentlichen können. Wir bleiben dran. Wir haben noch viele, viele tolle Geschichten auf Lager, über die wir sprechen wollen, viele Informationen. Und
Stoffe könnten wir wirklich mal denn.
Ja.
Das war hochinteressant. Ich habe ja ganz viel in Spanien und Italien gekauft, direkt vor Ort.
Ja. Das ist interessant. Die Reisen, das, was man bei den Webern erlebt, wie man mit den Webern zusammenarbeitet, worauf man beim Stoffeinkauf achten muss, wie pünktlich und zuverlässig vielleicht diese Weber auch sind und wie das alles so wird, was man da so sich vorher gewünscht hat.
Ja, wie du eben auch günstig einkaufen kannst, um das am Kunden oder Kundin weiterzugeben.
Sowas auch. Richtig, ne? Das ist natürlich auch.
Ja. Also der Preis entscheidet wie überall.
Ja, und der Preis entscheidet, ich weiß nicht, ob das unser Schlusswort schon ist. Wir wollen auf jeden Fall jetzt eben in die Umzugspause gehen. Wir haben keine Sommerpause gemacht, wir machen jetzt so eine Art Spätsommerpause. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Ich hoffe, Volker, der hat heute ein bisschen wenig beitragen dürfen.
Naja, Modenschauen mache ich ja nicht. Und insofern höre ich mir das gerne an. Ich war 2-3 Mal dabei und habe mich immer prächtig amüsiert. Zum Schluss gab es immer noch ein Treffen an der Bar.
Ja.
Das war wunderbar. Man konnte sein Smoking ausführen. Gibt es auch nicht immer jeden Tag Gelegenheit.
Ja, ich war auch bei einer Modenschau von dir dabei, Jürgen. Das war auch ein tolles Erlebnis. Kann ich auch nur sagen. Hat unheimlich Spaß gemacht, das zu sehen. Und es ist schade, dass sowas eigentlich nicht mehr so stattfindet. Müsste man drüber nachdenken.
Ich bin gerade gefragt worden, ob ich nicht in Hamburg wieder eine machen würde.
Siehst du.
Aber ich denke, das lassen wir lieber.
Von wegen Altersruhesitz und so. Das ist wahrscheinlich denn doch bei dir eher der Altersunruhesitz.
Ja, ich glaube auch.
Da stehen also auch einige Projekte wieder an und ja, du wirst berichten, wir werden uns zurückmelden mit der Folge 8, aber wann können wir noch nicht genau sagen, also bleiben Sie dran, gucken Sie, liebe Hörer, ob wann eine neue Folge wieder kommt.
Bleiben Sie uns treu.
Bleiben Sie uns treu, genau. Wir sagen dann auf jeden Fall alles Gute, bleiben Sie gesund und ich sage schon mal Tschüss.
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 Tschüss.